Die Kälte des Meeres schlägt gegen die Küste hier in der San Francisco-Bucht. Ein monotoner Rhythmus, der die Stille zerreißt. Dunkle Wellen rollen an und bringen Treibgut mit sich. Doch heute, an diesem grauen Aprilmorgen des Jahres 2003, ist es etwas anderes, das die Aufmerksamkeit eines ahnungslosen Spaziergängers auf sich zieht.
Etwas Unfassbares, das sich im Sand abzeichnet, halb verborgen von Seetang und Gischt. Ein kleiner menschlicher Körper, winzig, leblos, eine grausame Botschaft, die das Meer an Land spürt. Die Luft ist erfüllt vom salzigen Geruch des Ozeans und einem Hauch von Verwesung, der sich wie ein Schleier über alles legt. Und damit hallo zu Mord in Short. Ich bin Manja.
Und ich bin Jan. Nur einen Tag später, nur etwa eine Meile entfernt, eine weitere Entdeckung. Die Leiche einer jungen Frau, ebenfalls angeschwemmt. Die Identifizierung bringt schnell Gewissheit. Es sind Connor Peterson und seine Mutter Lacey Peterson, die hochschwangere Frau, die seit Weihnachten vermisst wird.
Aber von vorn, es ist der 24. Dezember 2002. Scott Peterson, Lacys Ehemann, verlässt das Haus gegen 9.30 Uhr, um fast 90 Meilen entfernt angeln zu gehen. Lacey, so seine Aussage, will mit ihrem Hund spazieren gehen und danach das Haus putzen. Eine ganz normale Routine, die an diesem Tag eine tragische und unfassbare Wendung nehmen wird.
Als Scott am Abend nach Hause zurückkehrt, ist Lacey nicht da. Ihr Auto steht in der Einfahrt, die Haustür ist unverschlossen. Scott ruft Lacys Mutter Sharon an, die ihn bittet, die Polizei zu verständigen. Um 17.15 Uhr meldet Scott Lacey als vermisst. Die ersten Suchaktionen beginnen. Freunde, Familie und Freiwillige durchkämmen die Umgebung, verteilen Flugblätter und suchen verzweifelt nach einem Zeichen von Lacey.
Die Hoffnung, Lacey lebend zu finden, schwindet mit jeder Stunde, die vergeht. Doch die Polizei wird schnell misstrauisch. Scotts Verhalten ist auffällig. Er wirkt seltsam unbeteiligt, gibt widersprüchliche Aussagen ab, die sich im Laufe der Ermittlungen immer wieder ändern. Seine Körpersprache, seine fehlende Emotion, all das passt nicht zu einem Ehemann, dessen hochschwangere Frau gerade verschwunden ist.
Ja, das gilt wohl auch für die Art und Weise, wie er die Vermisstenmeldung bei der Polizei aufgegeben hat. Auch hier wirkt Scott distanziert, fast emotionslos, was die Beamten sofort misstrauisch macht. Seine Priorität scheint nicht die Suche nach seiner Frau zu sein, sondern eher seine eigene Geschichte zu festigen. Lacys Familie ist entsetzt über Scotts mangelnde Anteilnahme. Sie spüren, dass hier etwas nicht stimmen kann.
Genau. Es ist, als würde Scott eine Rolle spielen, eine Fassade aufrechterhalten, die langsam zu bröckeln beginnt. Die Ermittler bemerken, dass Scott nicht die übliche Verzweiflung eines Ehemanns zeigt, dessen Frau verschwunden ist. Stattdessen wirkt er kühl und berechnend, fast so, als würde er ein Drehbuch abarbeiten.
Lacey wird am 4. Mai 1975 geboren. Sie wächst in Modesto, Kalifornien auf. Lacey ist ein Mädchen, das das Leben liebt und durch ihre positive Ausstrahlung auffällt. Ihre Kindheit ist geprägt von Liebe, Freundschaft und dem Traum von einer eigenen Familie. Sie ist eine begeisterte Sportlerin, spielt Softball und ist auch als Cheerleaderin aktiv. Ihre Freundinnen beschreiben sie als loyal und warmherzig. Lacey sei immer für einen Spaß zu haben gewesen.
Lacey ist also die Art von Mensch, die man sofort ins Herz schließt. Eine junge Frau voller Lebensfreude, die sich kurz vor ihrem Tod auf das größte Abenteuer ihres Lebens vorbereitet. Ihre erste Mutterschaft, auf die sie sich so freut.
Scott Lee Peterson, Jahrgang 1972, scheint der perfekte Gegenpart zu Lacey zu sein. Sportlich, charmant, attraktiv und aus einer gut bürgerlichen Familie. Seine Jugend ist unauffällig, er spielt Golf, ist ein guter Schüler und gilt als beliebt.
Scott ist ehrgeizig und zielstrebig, jemand, der weiß, was er will. Er ist der Typ Mann, der Frauenherzen im Sturm erobert. Er verkörpert den Traummann, den sich viele Frauen wünschen, genau wie auch Lacey.
Die beiden lernen sich 1997 kennen. Sie verlieben sich Hals über Kopf, heiraten noch im selben Jahr und schaffen sich ein scheinbar idyllisches Leben. Ein hübsches Haus, zwei Golden Retriever und der größte Wunsch, eine eigene Familie. Ihr ungeborener Sohn soll Connor heißen und die Vorfreude auf seine Geburt ist riesig. Lacey ist im 8. Monat schwanger, als sie an Weihnachten 2002 verschwindet, für immer.
Zu diesem Zeitpunkt hatten sie bereits ein Kinderzimmer eingerichtet, Babykleidung gekauft und Pläne für die Zukunft geschmiedet. Es ist also das Bild einer jungen Familie, die kurz vor dem Höhepunkt ihres Glücks steht. Scott arbeitet im Verkauf für landwirtschaftliche Produkte, Lacey als Vertretungslehrerin und Buchhalterin. Sie führen ein komfortables Leben, das von außen betrachtet idyllisch wirkt. Doch unter der Oberfläche brodelt es längst, wie sich später herausstellen wird. Eine Fassade, die bald Risse bekommen soll.
Ein weiteres Detail, das die Ermittler stutzig macht und die Verdachtsmomente gegen Scott erhärtet, ist die Tatsache, dass er kurz vor Lacys Verschwinden ein kleines Fischerboot gekauft hat, das er angeblich für Angelausflüge nutzen wollte. Er hatte ja behauptet, dass er auch am Tag von Lacys Verschwinden angeln war. Doch wieso hatte Scott das Boot erst kurz zuvor gekauft? Und warum hatte er es nicht erwähnt, als er Lacey als vermisst meldete?
Schon komisch. Die Ermittler finden zudem auch heraus, dass Scott das Boot bar bezahlt hatte, was ebenfalls ungewöhnlich war und weitere Fragen aufwarf. War dies ein spontaner Kauf oder Teil eines größeren Plans?
Die Suche nach Lacey und Connor konzentriert sich daher recht schnell auf die San Francisco-Bucht, in der Nähe des Ortes, wo Scott angeblich angeln war. Die Ermittler vermuten, dass Scott Lacey getötet und ihre Leiche im Wasser versenkt haben könnte. Taucher durchsuchen deshalb das kalte Wasser, Boote patrouillieren die Küste, doch ohne Erfolg.
Die Suche wird zu einer nationalen Obsession und jeder hofft auf ein Wunder, das leider nicht eintreten sollte. Die Medien berichten ununterbrochen und die Gesichter von Lacey und Connor sind überall präsent. Eine ständige Erinnerung an das ungelöste Rätsel.
Und dann, am 24. Januar 2003, platzt die Bombe, die das frühere Bild von Scott Peterson endgültig zerstört. Die Polizei enthüllt, dass Scott eine Affäre hat mit der Massagetherapeutin Amber F. Sie hatte Scott 2 Monate vor Lacys Verschwinden kennengelernt und wusste nichts von seiner Ehe. Scott hatte ihr erzählt, er sei Witwer. Als sie die Nachrichten über Lacys Verschwinden sieht und Scotts Gesicht erkennt, kontaktiert sie die Polizei und erklärt sich bereit, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Eine mutige Entscheidung, die den Fall in eine völlig neue Richtung lenken wird.
Die Enthüllung der Affäre schockiert die Öffentlichkeit und festigt natürlich den Verdacht gegen Scott. Es ist der Moment, in dem die Fassade endgültig zerbricht und die Welt einen Blick hinter die Kulissen des scheinbar glücklichen Ehepaars werfen kann. Und wie gut für die Ermittler, dass die Geliebte diesen Weg geht und das Ganze scheinbar auch mit aufklären will.
Absolut, Amber F. wird ab jetzt zu einer Schlüsselfigur in dem Fall. Sie notiert heimlich Gespräche mit Scott, in denen er weiterhin behauptet, Lacey sei vermisst, während er gleichzeitig versucht, seine Beziehung zu Amber aufrechtzuerhalten. Diese Aufzeichnungen werden später im Prozess eine entscheidende Rolle spielen. Denn sie zeigen einen Mann, der ein Doppelleben führt, der lügt und betrügt und der scheinbar auch keine Reue empfindet.
Diese Notizen unterstreichen Scotts manipulative Persönlichkeit und seine Fähigkeiten, Emotionen vorzutäuschen. Sie sind ein Schlag ins Gesicht für Lacys Familie und Freunde. Sie ist weg und er hat sich schon vorher mit einer anderen Frau vergnügt.
Wie schmerzhaft muss das auch für Lacys Eltern gewesen sein, auf diesem Weg zu erfahren, dass Scott ihre Tochter betrogen hat. Es muss sie doch auch unfassbar wütend gemacht haben. Man muss sich klar machen, noch weiß die Familie ja nicht, dass Lacey nicht mehr lebt. Und sie wünschen sich nichts mehr, als dass sie endlich gefunden wird.
Doch Lacey und Connor bleiben monatelang verschwunden, bis die Leichen endlich am 13. und 14. April 2003 in der San Francisco-Bucht gefunden werden. Die schreckliche Gewissheit für Lacys Familie, sie werden nie mehr mit ihr sprechen, lachen oder weinen können.
Nur wenige Tage später, am 18. April 2003, wird Scott Peterson in La Jolla in Kalifornien verhaftet. Er hat sich die Haare blond gefärbt und etwa $15.000 Bargeld bei sich. In seinem Wagen finden die Ermittler angeblich auch mehrere Mobiltelefone, Kreditkarten sowie eine Camping- und Überlebensausrüstung. Die Ermittler vermuten, dass er vorhatte, nach Mexiko zu fliehen. Ein klares Indiz für seine Schuld, so die Staatsanwaltschaft. Scott wird wegen zweifachen Mordes angeklagt.
Doch er plädiert auf nicht schuldig und ein langer, aufsehenerregender Prozess beginnt. Die Staatsanwaltschaft zeichnet ein klares Bild. Scott Peterson wollte ein Leben ohne Verantwortung, ein Leben ohne Ehefrau und ohne Kind. Die Affäre mit Amber F. war nur ein Symptom für seinen Wunsch nach Freiheit und einem neuen, ungebundenen Leben. Ein kaltblütiger Plan, der in einem doppelten Mord endete. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass Scott Lacey als Hindernis für seine egoistischen Wünsche sah und sie deshalb aus dem Weg räumte.
Psychologen und Kriminologen, die den Fall analysiert haben, beschreiben Scott Peterson als einen manipulativen, pathologischen Lügner mit einem gestörten Selbstbild und einer Unfähigkeit zur Empathie. Merkmale, die oft mit Narzissmus oder sogar Soziopathie in Verbindung gebracht werden. Er schien keine Reue zu empfinden, keine Trauer um seine Frau und sein ungeborenes Kind.
Es gibt übrigens wohl keinen eindeutigen Beweis, der genau belegt, wie Lacey ermordet wurde. Die Todesursache konnte nicht abschließend bestimmt werden, weil ihr Körper eben mehrere Monate im Wasser trieb.
Forensische Untersuchungen haben aber gezeigt, dass sie bereits tot war, bevor sie ins Wasser gelangte. Lacey könnte erwürgt oder durch stumpfe Gewalt getötet worden sein.
Der Prozess gegen Scott Peterson wird zu einem Medienspektakel, das die ganze Nation in seinen Bann zieht. Aufgrund der immensen öffentlichen Aufmerksamkeit und der Vorverurteilung in den Medien wird der Prozess von Modesto nach San Mateo County verlegt, um eine faire Jury zu gewährleisten. Der Fall ist schwierig. Es gibt keine Tatwaffe, keinen Tatort und keine direkten Zeugen des Mordes.
Die Verteidigung versucht daher, Scott als Opfer einer Hexenjagd darzustellen. Sie argumentieren, dass die Medien ihn vorverurteilt hätten und dass die Polizei alternative Theorien, wie einen Einbruch in der Nachbarschaft, den es wohl tatsächlich am selben Tag gegeben hatte, nicht ausreichend verfolgt habe. Sie weisen auf die fehlenden direkten Beweise hin und präsentieren alternative Szenarien. Sie behaupten, dass Lacey von jemand anderem entführt und getötet wurde und Scott lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort war.
Ist Scott Peterson ein kaltblütiger Mörder oder ein unschuldig Verurteilter? Die öffentliche Debatte tobt und die Meinungen gehen weit auseinander. Die emotionale Belastung für alle Beteiligten, insbesondere für Lacys Familie, ist immens. Der Fall wird zu einem Lehrbuchbeispiel für die Macht der Medien in einem aufsehenerregenden Kriminalfall. Die ständige Berichterstattung, die Spekulationen und die emotionalen Reaktionen der Öffentlichkeit machen es für viele schwierig, eine objektive Sichtweise zu bewahren.
Nach 5 Monaten intensiver Verhandlungen fällt am 12. November 2004 das Urteil. Scott Peterson wird des Mordes ersten Grades an Lacey und des Mordes zweiten Grades an Connor für schuldig befunden. Die Jury empfiehlt die Todesstrafe. Lacys Familie bricht in Tränen aus, als das Urteil verkündet wird. Ein Moment der Erleichterung nach Monaten der Ungewissheit und des Schmerzes.
Am 16. März 2005 wird Scott Peterson offiziell zum Tode verurteilt. Doch im August 2020, 15 Jahre später, hebt der oberste Gerichtshof Kaliforniens die Todesstrafe auf, mit der Begründung, dass die Jury nicht korrekt zusammengesetzt wurde. Das Gericht hebt hervor, dass die ursprüngliche Jury möglicherweise nicht ausgewogen war. Ein kleiner Sieg für die Verteidigung, aber kein Freispruch.
Im Dezember 2021 wird Scott Peterson dann zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Doch auch das ist nicht das Ende der juristischen Auseinandersetzung. Im Januar 2024 übernimmt das Los Angeles Innocence Project den Fall von Scott Peterson. Eine renommierte Organisation, die sich der Befreiung unrechtmäßig verurteilter Häftlinge verschrieben hat.
Sie behaupten, neue Beweise zu haben, die Scotts Unschuld beweisen könnten. Sie fordern neue DNA-Tests und die Überprüfung von Beweismitteln, die im ursprünglichen Prozess nicht ausreichend berücksichtigt wurden.
Der aktuelle Status von Scott Peterson ist also wie folgt. Er sitzt im Gefängnis. Doch das Innocence Project kämpft weiterhin unermüdlich für seine Freilassung. Die Debatte um seine Schuld oder Unschuld ist also wieder entfacht und die Öffentlichkeit verfolgt gespannt die neuesten Entwicklungen.
Der Fall Lacey Peterson ist ein tragisches Beispiel dafür, wie ein scheinbar perfektes Leben in einer Katastrophe enden kann. Die Auswirkungen auf Lacys Familie, die ihre Tochter und ihren Enkel verloren hat, sind unermesslich. Die Öffentlichkeit ist weiterhin gespalten. Die Suche nach der absoluten Wahrheit geht weiter.
Wie unfassbar belastend das für die Familie sein muss, die bis heute einfach nicht zur Ruhe kommen kann und in all den Jahren eine unglaubliche Stärke bewiesen hat, während sie mit dem Verlust und der ständigen öffentlichen Aufmerksamkeit umgehen musste.
Was bedeutet Gerechtigkeit in diesem Fall? Ist sie erreicht, wenn ein Schuldiger verurteilt wird, auch wenn Zweifel bleiben?
Oder ist es wichtiger, jeden Zweifel auszuräumen, selbst wenn dies bedeutet, einen bereits abgeschlossenen Fall neu aufzurollen?
Das Schicksal von Lacey Peterson wird uns wohl noch lange beschäftigen. Die Suche nach der endgültigen Antwort geht weiter. Aber vielleicht wird sie eines Tages gefunden. Ihre Familie wird es wohl weiterhin sehr viel Kraft kosten. Damit sind wir für heute am Ende mit Mord in Short.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns gern. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.